Wahr, warf Adrian ein. Doch wenn der Lebende kein Geld hat, um sich Stiefel zu kaufen, dann ist das nicht zu ändern, dann geht er eben barfuß. Der Tote aber, der nichts hat, der nimmt sich eben seinen Sarg ohne Bezahlung. Und auf diese Weise setzte sich das Gespräch noch einige Zeit hindurch fort, bis endlich der Schuster aufstand und vom Sargmacher Abschied nahm, wobei er nicht versäumte, seine Einladung zu wiederholen. Pünktlich um die 12. Stunde des andern Tags schritten der Sargmacher und seine Töchter durch das Pförtchen des neu erworbenen Hauses und begaben sich zum Nachbarn. Aber weder gedenke ich hier Adrian Prochorows russischen Kaftan noch Akulinas und Darjas europäisierte Kleider zu beschreiben und weiche in diesem Falle von den zur Gewohnheit gewordenen Gepflogenheiten der gegenwärtigen Erzähler ab, dennoch halte ich es nicht für überflüssig hinzuzufügen, dass die beiden Mädchen gelbe Hüte trugen und rote Schuhe angezogen hatten, was ich nur bei besonders feierlichem Anlass geboten war. Die enge Wohnung des Schusters war voller Gäste. Es waren zum größten Teile deutsche Handwerker, die ihre Frauen und ihre Gesellen mitgebracht hatten. Die russische Beamtenschaft war nur durch einen Polizeiwächter vertreten. Den Finnen Jurko, der ungeachtet seiner bescheidenen Stellung es dennoch verstanden hatte, das besondere Wohlwollen des Hausherrn zu erringen. Mit Treu und Glauben wie jener Postillion des Pogorjelski fühlte er schon 25 Jahre lang seinen Posten aus. Als die Feuersbrunst des Jahres 1812 die Hauptstadt vernichtete, war auch sein erbärmliches Hüttchen mit draufgegangen. Aber als der Feind vertrieben worden war, erstand auf der gleichen Stelle ein neues Häuschen, grau mit weißen Säulen im dorischen Stile und ausgerüstet mit seiner Hellebarde und dem Panzer aus Bauerntuch, schritt Jurko wiederum davor auf und ab. Die meisten Deutschen, die in der Nähe des Nikizis-Tores wohnten, kannten ihn. Denn manch einem von ihnen war es bereits zugestoßen, die Nacht vom Sonntag auf Montag bei Jurko verbringen zu müssen. Adrian schloss mit ihm, als mit einem Manne, den man früher oder später doch nötig haben würde, sogleich nähere Bekanntschaft, und als die Gäste darauf zu Tisch gebeten wurden, setzte er sich neben ihn. Herr und Frau Schulz und ihre Tochter, das 17-jährige Lottchen, speisten mit ihren Gästen am gleichen Tische. Bewirteten sie eifrig und halfen gleichzeitig der Köchin auftragen. Bier floss in Strömen. Jurko aß für vier und Adrian stand ihm in nichts nach. Seine Töchter jedoch zierten sich. Das in der Hauptsache deutsch geführte Gespräch wurde von Stunde zu Stunde geräuschvoller. Plötzlich aber bat der Hausherr um Aufmerksamkeit und rief einer gut versiegelten Flasche den Hals brechend laut und in russischer Sprache: »Auf die Gesundheit meiner guten Luise!« Der billige Champagner schäumte, zärtlich drückte der Hausherr einen Kuss auf das frische Gesicht seiner 40-jährigen Gefährtin und geräuschvoll tranken die Gäste auf die Gesundheit der guten Luise. »Auf die Gesundheit meiner lieben Gäste«, rief der Hausherr und öffnete die zweite Flasche, und die Gäste bedankten sich, indem sie aufs Neue ihre Becher leerten. Und nun folgte eine Gesundheit der anderen. Man trank auf das Wohl eines jeden einzelnen der Gäste, man trank auf das Wohl Moskaus und eines ganzen Dutzends deutscher Städtchen und man trank auf das Wohl sämtlicher Innungen im Allgemeinen und einer jeden einzelnen im Besonderen. Und man trank auf die Meister und auf die Gesellen. Adrian trank mit großem Eifer und war schließlich so lustig geworden, dass er selber einen scherzhaften Trinkspruch ausbrachte. Zu guter Letzt schwenkte einer der Gäste, ein dicker Bäcker, seinen Becher und rief: »Auf die Gesundheit derer, für die wir arbeiten, unsere Kunstleute!« Freudig und einmütig, wie alle zuvor, wurde auch dieser Vorschlag aufgenommen. Die Gäste verbeugten sich voreinander, der Schneider vor dem Schuster, der Schuster vor dem Schneider, der Bäcker vor beiden und so weiter. Es war schon spät, als die Gäste gingen. Die meisten von ihnen waren angeheitert. Jurko wurde von dem dicken Bäcker und einem Buchbinder, dessen Antlitz wie in roten Saffian gebunden schien, unter den Armen gefasst und zu seinem Häuschen geschleppt, wobei sie in diesem Fall der Lehre des russischen Sprichworts folgten: »Schön ist die Schuld, wenn man sie zahlt.« Betrunken und ärgerlich kam der Sargmacher nach Hause. »Was soll das wahrhaftig?« sprach er laut. »Worin ist mein Gewerbe weniger ehrenhaft als das der anderen? Oder ist der Sargmacher etwa ein Bruder des Henkers?« Worüber lachen die Helden? Ist der Sargmacher etwa ein Possenreißer? Es war meine Absicht, sie zur Einweihung der neuen Wohnung einzuladen und ein großes Gelage zu veranstalten, aber nichts dergleichen jetzt. Ich will die einladen, für die ich arbeite. Die rechtgläubigen Toten will ich einladen. Was soll das? Unterbrach ihn die Bedienerin, die ihm unterdessen die Stiefel ausgezogen hatte. Was schwatzt du da? Bekreuzige dich, Tote zur Einweihung der neuen Wohnung zu laden, hat man sowas schon gehört. So wahr mir Gott helfe, ich will sie einladen, fuhr Adrian fort, und zwar schon auf morgen. Erweist mir die Ehre, meine Wohltäter, und kommt morgen mich besuchen, ich will euch vorsetzen, was Gott gegeben hat. Nachdem der Sargmacher diese Worte gesprochen hatte, warf er sich auf sein Bett und schnarchte bald darauf. Draußen war es noch stockdunkel, da wurde Adrian wieder geweckt. Die Kaufmannsfrau Tryuchina war in der Nacht gestorben und ein Eilbote ihres Verwalters überbrachte Adrian diese Nachricht. Der Sargmacher gab ihm ein 10-Kopeken-Stück als Trinkgeld, zog sich in aller Eile an, nahm eine Droschke und begab sich dorthin. Vor dem Tore hielt bereits die Polizeiwache und wie Krähen, die einen Leichnam spüren, schritten Händler auf und ab, gelb wie Wachs, wenn auch noch nicht von der Verwesung verunstaltet, lag der Körper der Verstorbenen auf einem Tisch aufgebahrt. Die Verwandten, die Nachbarn und das Gesinde standen im Kreise herum. Alle Fenster waren geöffnet, Kerzen flackerten und Priester sprachen ihre Gebete. Adrian näherte sich dem Neffen der Tryuchina, einem jungen Kaufmann in elegantem Gehrock nach der Mode, und benachrichtigte ihn, dass der Sarg, die Kerzen, die Sargdecke und all die anderen zum Leichenbegräbnis notwendigen Gegenstände von ihm sogleich und zwar mit der peinlichsten Genauigkeit herbeigeschafft werden würden. Der Erbe dankte ihm ein wenig zerstreut und warf hin, dass er über den Preis nicht falschen wolle, sondern dass er sich in allem auf seine Rechtschaffenheit verlasse. Der Sargmacher rief daraufhin, wie er es immer tat, Gott zum Zeugen an, dass er nichts Überflüssiges berechnen würde, tauschte aber gleichzeitig einen bedeutungsvollen Blick mit dem Verwalter und eilte dann fort, alles zu besorgen. Der ganze Tag verging, indem er rastlos von der Rasgulja-Straße zum Niki-Zigi-Tor hin und her fuhr, gegen Abend aber war endlich alles erledigt, und er begab sich, nachdem er seinen Kutscher bezahlt hatte, zu Fuß nach Hause. Die Nacht war mondhell. Ungefährdet erreichte der Sargmacher das Nikizi-Tor. An der Himmelsfahrtskirche rief ihn der uns bereits bekannte Jürko an, aber als er den Sargmacher erkannte, wünschte er ihm nur eine geruhsame Nacht. Es war schon ziemlich spät. Der Sargmacher näherte sich bereits seinem Hause. Da war ihm plötzlich, als sähe er jemand durch sein Tor treten, die Tür öffnen und im Innern verschwinden. »Was soll denn das nun wieder?« überlegte Adrian. »Hat schon wieder jemand etwas von mir nötig? Oder schlich sich ein Dieb ein? Oder am Ende Galane, die sich zu meinen Närrinnen stehlen? Jedenfalls nichts Gutes.« Und schon wollte der Sargmacher seinen Freund Jürko zu Hilfe rufen, aber in dem Augenblick näherte sich wieder einer dem Tor und schickte sich an, hineinzugehen, blieb jedoch, als er den herbeieilenden Hausherrn wahrnahm, stehen und lüftete seinen Dreispitz. Das Gesicht kam Adrian bekannt vor, obwohl er in seiner Hast unterließ, sich die Züge genauer anzusehen. »Sie geruhten, mich aufzusuchen«, stieß Adrian noch hervor, »erweisen Sie mir doch die Ehre und treten Sie näher.« »Keine Umstände, mein Bester«, erwiderte jener dumpf. »Geh nur voran und zeige den Gästen den Weg.« Adrian hatte ja auch keine Zeit, Umstände zu machen. Die Tür stand offen, er schritt die paar Stufen hinan und jener folgte ihm. Adrian schien es dabei, als höre er Menschen in seiner Wohnung auf- und abgehen. »Was für ein Teufelsspuk«, dachte er und beeilte sich einzutreten. Aber da versagten ihm die Beine den Dienst. Das Zimmer war voll von Toten. Der Mond schien durchs Fenster auf gelbe und bläuliche Gesichter. Er zeigte aufgesperrte Münder, gebrochene Augen und spitze Nasen. Und mit Entsetzen erkannte Adrian in ihnen eben jenem, die vermittelt seiner Bemühungen beerdigt worden waren. Der Gast aber, der mit ihm gleichzeitig eingetreten war, war jener Brigadier, der während des Platzregens bestattet worden war. Mit Verbeugungen und Begrüßungen umringten sie alle Frauen, sowohl wie Männer, den Sargmacher, und nur ein Allerärmster, der kürzlich umsonst beerdigt worden war, stand zerknirscht und sich seines Hemdes schämend, demütig, in der Ecke und näherte sich nicht. Die anderen waren alle mit großem Anstand gekleidet. Die Frauen Leichname trugen Häubchen und Bänder, die verstorbenen Beamten ihre Uniform. Freilich waren ihre Bärte ungepflegt, die toten Kaufleute aber wandelten in ihren Feiertagskaftanen. »Siehst du, Prochorow«, redeten ihn der Brigadier im Namen der ganzen respektablen Gesellschaft an, »auf deine Einladung hin sind wir alle gekommen. Und nur die sind zu Hause geblieben, die schon gar nicht mehr konnten, die schon ganz und gar zerfallen sind, und jene, die nur noch aus Gerippe ohne Haut bestehen. Aber auch von diesen wollte einer nicht stillhalten, so sehr verlangte es ihn danach, bei dir zu sein.« Und in diesem Augenblick drängte sich ein kleines Skelett durch die Schar und näherte sich Adrian. Sein Schädel grinste den Sargmacher liebenswürdig an, Fetzen hellgrünen und roten Tuches und morscher Leinwand baumelten an ihm wie an einer Stange, und die Beinknochen schlotterten in den viel zu weiten Stulpenstiefeln wie die Keule in einem Mörser. »Du erkennst mich nicht mehr, Prochorow«, sagte das Skelett. »Aber erinnerst du dich nicht mehr an den verabschiedeten Gardesergeanten Pjotr Petrowitsch Kurilkin, an jenem, dem du schon im Jahre 1799 deinen ersten Sarg verkauft hast und dazu noch einen aus Fichtenholz statt aus Eiche?« Mit diesen Worten wollte ihn der Tote in seine knöcherne Umarmung schließen, aber da nahm Adrian all seine Kraft zusammen und schrie auf und stieß ihn fort. Pjotr Petrowitsch taumelte viel und war auf einmal ganz und gar zerbröckelt. Ein unwilliges Gemurr erhob sich unter den Toten. Allesamt traten sie für die Ehre ihres Kameraden ein, und sie rückten Adrian mit Scheltworten und Drohungen zu Leibe. Der arme Hausherr aber, betäubt von ihrem Schreien und fast zerdrückt, war wie von Sinnen und fiel über die Knochen des verabschiedeten Gardesergeanten und verlor das Bewusstsein. Die Sonne schien schon lange auf das Bett, in dem unser Sargmacher lag. Endlich öffnete er die Augen und erblickte die Bedienerin vor sich, die damit beschäftigt war, den Samowar anzufachen. Voller Grauen dachte Adrian der gestrigen Erlebnisse. Dunkel kam ihm die Erinnerung an die Trochina, an den Brigadier und an den Kurilkin, den Sergeanten. Und schweigend wartete er darauf, dass die Bedienerin zu sprechen anfange und ihm von den Folgen der nächtlichen Abenteuer erzählte. »Du hast dich aber verschlafen, Adrian Prochorowitsch«, sagte Aksinja und reichte ihm seinen Schlafrock. »Der Nachbar, der Schneider, kam vorüber und der Polizeiwächter kam mit der Nachricht, dass heute der Namenstag des Revieraufsehers sei. Aber du schliefst in einem fort und wir wollten dich nicht wecken.« »Und von der verstorbenen Trochina ist da jemand gekommen?« »Von der verstorbenen? Ja. Ja, ist sie denn gestorben?« »Närrin, als ob nicht du mir gestern geholfen hättest, alles zu ihrer Beerdigung vorzubereiten.« »Was soll denn das, Adrian Prochorowitsch? Hast du wohl gar den Verstand verloren, oder ist der gestrige Rausch immer noch nicht vergangen? Was für eine Beerdigung war denn gestern? Den ganzen Tag über hast du bei dem Deutschen gezecht und kamst betrunken nach Hause und fielst geradezu ins Bett und hast bis zu dieser Stunde durchgeschlafen, da doch schon die Glocken das Ende des Mittagsgottesdienstes geläutet haben.« »Was du nicht sagst«, meinte erfreut der Sargmacher. »Freilich, freilich«, entgegnete die Bedienerin. »Nun, wenn das so ist, dann schneller her mit dem Tee und ruf meine Töchter.«